kenne dieses Gefühl in dem Zusammenhang, dass ich schon, also in meiner Bachelorzeit, in meiner Schulzeit, mir schon oft dachte, so wenig wie ich mache, muss es doch irgendwann auffliegen. Also weißt du, dass irgendwann jemand kommt und so sagt, wir checken, dass du wirklich nichts tust und deswegen Pech gehabt. Aber ist irgendwie nie gekommen.
Alles andere, dass man mal an sich zweifelt oder irgendwie denkt, eigentlich bin ich null schlau und das hat nur noch keiner gemerkt und das Testergebnis, da muss was verwechselt worden sein.
Ja.
Als Kind bei der Geburt vertauscht oder was weiß ich. Das hat ja jeder mal.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Lina.
Hi Erwin.
Schön, dass wir uns wieder sehen. Die Sonne scheint, du bist in Madrid. Es sieht alles gut aus.
Ja, aber bei mir scheint die Sonne nicht. Nur in Deutschland scheint die Sonne. In Spanien ist gerade Regen und kalt. Ja.
In Madrid scheint die Sonne nicht. Oh, Vorteil Deutschland.
Ja, ich denke mir gerade, warum bin ich überhaupt ausgewandert?
Okay, du kommst ja zurück,
ja.
Früher oder später. Wir treffen uns heute, um über ein sehr schönes Thema zu reden, nämlich das Thema Selbstwahrnehmung beziehungsweise in dem Zusammenhang auch Impostor-Syndrom, das heißt das Gefühl, als Hochstapler unterwegs zu sein, also Selbstwahrnehmung von Hochbegabten. Und ich hoffe, dass wir uns darüber viel zu erzählen haben. Und bevor ich dich mit der ersten Frage nerve, gehen wir mal auf unseren neu eingeführten Faktencheck. Und ich sollte ja was raussuchen, das habe ich auch ganz brav gemacht.
Sehr gut.
Und zwar habe ich eine Untersuchung der Universität Bielefeld ausgegraben. Ich weiß nicht, wie aktuell die ist, aber ich denke, die wird einigermaßen aktuell sein auf einer Webseite, die heißt Hochbegabtenhilfe. Und da stand was über das chemische Verhältnis an den Synapsen. Ich lese das mal ab. Bei Hochbegabten ist der Hippocampus günstiger, in Anführungszeichen, eingestellt. Der Hippocampus speichert beim Lernen Informationen, die erst später der langsamer lernenden Großhirnrinde, in Klammer Cortex, zur Langzeitspeicherung übermittelt werden. Auf Synapsenebene heißt das, dass die Rezeptionsmöglichkeit für elektrische Signale aufgrund bestimmter chemischer Verhältnisse länger offen bleibt. Auf der Verhaltensebene bedeutet das eine höhere Wachheit. Diese chemischen Verhältnisse sind angelegt. Das klingt erstmal alles total wissenschaftlich, ist es natürlich auch. Und ich fand das aber interessant.
Ich fand das war total goldig, wie du das gerade vorgelesen hast.
Entschuldigung, ich bin nicht so der Akademiker.
Aber ja, sehr interessant.
Du lachst über mich. Ich fand das so interessant, dass Hochbegabung, also sprich, wie schnell du Sachen aufnimmst, also wie effektiv vom Hippocampus, was in den Cortex, also ins Langzeitgedächtnis abgespeichert wird, dass diese Leitung einfach länger offen ist, also so stelle ich mir das laienhaft vor, und dass man deswegen in der Lage ist, Inhalte sehr viel schneller einfach aufzusaugen und im Langzeitgedächtnis zu haben. Und dass das jetzt nichts, wie soll ich sagen, genetisch, doch genetisch, aber nichts Mysteriöses ist, sondern ganz einfach eine chemische, vorherbestimmte Geschichte.
Was mich jetzt aber interessieren würde, ist das tatsächlich rein genetisch oder ist es auch so ein bisschen zufällig, inwieweit jetzt diese chemikalische Reaktion genau in deinem Kopf abläuft, weißt du? Und falls das dann, jetzt gehen wir davon aus, meine Eltern hätten das nicht, aber ich hätte das, würden das dann meine Kinder auch haben? Also ist es so einmal zufällig und dann vererbbar? Oder immer zufällig oder immer vererbbar? Aber sehr spannend. Gefällt mir. Solche Fakten, die mag ich ja gerne.
Keine Ahnung. Also ich kann nur sagen, was hier steht. Und das heißt, diese chemischen Geschichten sind angelegt. Das heißt, ist vererbt.
Okay.
Was ich dann auch noch lustig fand, ich meine, ich bin ja jetzt kein Neurologe oder Hirnforscher oder Mediziner oder so. Dann habe ich mir das mal mit Hippocampus und dem Cortex und so angeguckt. Also dieser Hippocampus ist ja so das Kleinhirn. Und das sieht wirklich aus wie so ein kleines Seepferdchen. Deswegen heißt das so. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Ich bin ja leicht zu unterhalten und insofern, also, ja.
Guter Fakt.
Am Ende ist alles Chemie.
Ja.
Ja, könnte man stundenlang drüber reden. Wollen wir aber nicht. Das lassen wir einfach mal so stehen, oder?
Ja, machen wir.
Und denk an den Hippocampus, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwas besonders schnell aufnimmst oder schneller aufnimmst als andere, dann liegt's daran. Die Leitung zum Großhirn ist länger offen.
Ja.
Okay, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, Selbstwahrnehmung von Hochbegabten. Folgender Einstieg. Wir gehören ja nun per Definition zu den 2%, also ganz oben auf der Pyramide oder auf der Leiter. Und umgekehrt heißt das ja, 98% sind irgendwie langsamer, dümmer, weniger begabt, was auch immer. Und das verleitet ja dazu, dass man also sich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen arrogant wirkt oder das Gefühl hat, ich weiß es und du weißt es nicht. Und umgekehrt gibt es aber eben auch das Phänomen, dass Leute, obwohl sie hochbegabt sind, sich quasi als Hochstapler oder fast unterlegen fühlen oder meinen, sich rechtfertigen zu müssen. Und was ich dich fragen wollte, ist, was so deine Selbstwahrnehmung angeht, hast du zumindest zeitweise das Gefühl gehabt, anderen überlegen zu sein, im Sinne von, die anderen sind doof und ich weiß Bescheid? Oder wie verhält sich deine Selbstwahrnehmung jetzt gegenüber Freundinnen, die ja nicht alle genauso hochbegabt sind wie du?
Ja, also ich dachte natürlich schon, dass die Frage kommt, deswegen habe ich mir da schon ein bisschen Gedanken zu gemacht. Und ich glaube, dass ich schon ein besonderes Beispiel in dem Sinne bin, dass ja meine Hochbegabung sehr früh entdeckt wurde und es ja auch Evidenz dafür gibt, dass ich mehr kann als andere, weil ich mit 4 in die Schule gekommen bin und das halt schon alleine was ist, wo man dann eher auf ein bisschen zu hohen Ross sitzt als nicht. Und als Kind hatte ich das schon dadurch, dass es oft so war, dass ich mehr wusste, dass ich mir auch dachte, ich bin die Geilste, was halt absolut nicht so ist und was ich auch gelernt habe mittlerweile. Und dann gab es auch zwischendurch, aber in der Mittelstufe auch mal eine Zeit, wo ich sehr doll an meinen Fähigkeiten gezweifelt habe und das nicht wirklich so gelaufen ist, dass ich mir dachte, ich kann mehr als andere, eigentlich eher im Gegenteil. Also es hatte schon so ein paar Wellen und mittlerweile muss ich sagen, ich habe halt trotzdem immer diese reine Evidenz, dass ich 3 Jahre jünger bin und trotzdem das genauso gut oder besser mache als andere, dass ich quasi so weiß, das stimmt schon, dass ich intelligenter bin. Gleichzeitig gibt es oft Situationen, wo ich mir so denke, hallo, Intelligenz, wo bist du? Komm mal her. Also so bei so den banalsten Dingen, wo ich mich manchmal so blöd dran stelle oder es nicht hinkriege. Ja, aber ich muss auch sagen, mittlerweile versuche ich meine Selbstwahrnehmung nicht mehr so an diesem Intelligenzding festzumachen. Und wenn es jetzt zum Beispiel so um Freundinnen geht, ich würde niemals auf eine Freundin herabsehen oder mich als was Besseres fühlen, nur weil ich weiß, ich bin wahrscheinlich intelligenter als sie. Und man kann ja so viel von den meisten Menschen lernen. Also was mir meine Freundinnen schon beigebracht haben für so Life Skills, People Skills, das ist enorm. Also ja, das war jetzt viel Fragen und viel Antworten. Ich hoffe, das haben wir jetzt irgendwie strukturiert.
Das ist völlig okay. Was ich interessant finde, du hast gesagt, manchmal habe ich auch an mir gezweifelt. So in der Schule, auch an Intelligenz.
Ja.
Wie war das?
Nicht schön. Also ich hatte diese Phase nicht lange und ich muss auch dazu sagen, ich habe von meinem Papa diesen Charakterzug, dass ich auch einfach extrem meiner Fähigkeiten mir bewusst bin. Ich habe nicht so dieses, dass ich dazu neige, viel Selbstzweifel zu haben. Aber ich hatte eine Phase, so gerade in der 7., 8. Klasse, da war ich nicht mehr wirklich gut in der Schule. Davor hatte ich immer nur 1er und dann war das so das erste Mal, wo dann auch mal öfter 3er kam oder mal ein 4er. Obwohl ich eigentlich mich angestrengt hatte, also nicht, das war keine Leistungsverweigerung, das habe ich wirklich einfach schlechte Noten geschrieben. Und dann habe ich natürlich mir so gedacht, was ist, wenn jetzt dieser IQ-Test einfach falsch war? Also ich hatte auch wirklich mal den Gedanken so, was ist, wenn die Zahl einfach falsch ist? Was wenn da was vertauscht wurde, wenn es gerade alles Quatsch ist? Und es ist natürlich echt kein schönes Gefühl. Ja, ging es dir auch mal so? Also seit du jetzt wirklich weißt, dass du hochbegabt bist?
Zum Teil, ja, zum Teil. Also beim Überlegen jetzt vor dieser Aufnahme so über mich selber, habe ich eigentlich so die Selbstwahrnehmung, dass ich mich fast nie als hochbegabt empfunden habe, also gegenüber anderen. Ich habe schon immer gewusst, ich habe was drauf. Mir ist es ja auch so wie dir, also mit 4 Jahren in die Schule und so, ist es bei mir gewesen, diese Klasse überspringen im Gymnasium. Also das heißt, du hast was, was einfach Fakt ist, ne? Was nicht jetzt eine Einbildung ist, hier, ich bin schlau und du nicht, sondern ist einfach Fakt. Dir wurde ein Angebot gemacht, was wirklich nicht jedem gemacht wird und du hast es wahrgenommen und es hat funktioniert. So, da weißt du, ich kann was. Und es gibt ja auch so ein Selbstbewusstsein. Und das hatte ich immer, dass ich dachte, wenn ich was will oder wenn ich mich um irgendwas bemühe oder irgendwas verstehen will und ich setze mich hin, dann kann ich das. Ich bin nicht zu doof dafür. Ich bin vielleicht zu faul oder zu desinteressiert oder so, aber zu doof nicht. So, das ist ja schon mal so eine Baseline, die ist ja schon mal gut. Aber was ich nie so gehabt habe, das ist, dass ich dachte, oh, ich gehöre zu den 2% oder irgendwie und die anderen sind irgendwo unter mir im Ranking.
Ja, ja.
Ich habe das auch immer geschätzt, mit Leuten zusammen zu sein. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, da ist das so. Wo jeder so sein Ding macht oder jeder hat so seine Sachen und man macht was zusammen und es ist völlig egal, ob da selbst der Dorfdepp, der war da noch voll integriert. Ne? Das ist,
ja,
da war man einfach auf einer Ebene. Ich konnte halt bestimmte Sachen besser, andere konnten solche Sachen besser und das war okay. Und ich erzähle noch was, bevor ich zu viel quatsche, aber das noch, mir war in meiner Zeit so 11, 12, 13, also eine ganz wichtige Phase. Da war mir zum Beispiel, was die Leistung in der Schule oder so, das war mir alles völlig egal. Es fiel mir natürlich auch relativ leicht. Da war für mich total wichtig, Fußball spielen. Und wir sind in der Schule immer, wenn da eine Freistunde war oder so, immer auf dem Schulhof und hatten da unser Feld und irgendeiner hatte immer so einen Ball dabei. Wir haben mit so einem kleinen Tennisball und dann wurde da eine halbe Stunde oder so. Und da war vollkommen egal, ob du intelligent bist oder blöd bist oder sonst wie. Da war einfach nur interessant, der kann spielen und der nicht. Verstehst du so? Das war, da war wichtig. Das war mir viel wichtiger, da gut zu sein als jetzt irgendwo in der Mathestunde oder so. Ne? Das war natürlich eine ganz andere Mischung, weil da waren Leute gut, die in der Schule unheimlich am Fighten waren oder so. Die waren aber auf dem Fußballplatz richtig klasse und ich war dann da so ein bisschen neidisch und umgekehrt. Und dadurch glich sich das immer so aus und ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas in irgendeiner Art was Besonderes bin. Mhm. Im Nachhinein bin ich da total quasi dankbar dafür oder fühle mich damit sehr wohl. Ne?
Ja, einerseits finde ich das auch sehr gut und wichtig. Ich predige ja immer, dass das einfach nur ein Aspekt ist und dich nicht als Mensch ausmacht, wenn du jetzt hochbegabt bist.
Genau.
Und das ist auch dann gut, wenn man sich nicht deshalb irgendwie als was Besonderes fühlt. Andererseits glaube ich schon, dass man in einem gewissen Rahmen schon auch eine Kraft daraus schöpfen kann, wenn man einfach weiß, dass man ein hohes Potenzial hat. Also jetzt zum Beispiel ich wüsste nicht, ob ich mir das zutrauen würde, jetzt halt hier mit 19 Master zu machen, wenn ich nicht wüsste, ich kann es, weißt du? Wenn ich nicht diese Gewissheit hätte, so ja, doch, wüsste ich nicht, ob ich mir das dann zutrauen würde. Also das wäre ja fast ein bisschen Hybris, so, weißt du? So hat es dann auch wieder schon seinen Vorteil. Ich finde es halt nur wichtig, dass man sich deshalb nicht als was Besseres nimmt, weil das ist absolut nicht der Fall.
Ja, auf eine gewisse Weise schon. Ich meine, du bist besser.
Aber
wenn es raushängen lässt, das macht auch einsam.
Ich finde aber, ich bin nicht besser oder wir sind nicht besser. Wir haben ein höheres kognitives Potenzial. Das macht uns nicht besser. Das beschenkt uns einfach mit mehr und wir können damit viel tun und das kann uns dann vielleicht absetzen von anderen, aber dieser reine Fakt von Intelligenz, der bringt wirklich gar nichts. Der wiegt nichts. So.
Mhm.
Ja.
Wir haben halt die bessere Verbindung vom Hippocampus zum...
Genau. Längere Leitung.
Länger offene Leitung, ja. Ja, und in dem Zusammenhang kam mir natürlich auch hier dieses Impostor-Syndrom über den Weg, was ja im Grunde eine ziemlich extreme Ausprägung von Selbstwahrnehmung ist. Also, dass man das Gefühl hat, eigentlich kann ich gar nichts, eigentlich bin ich hier völlig überfordert oder fehl am Platze und wann merken die anderen, dass ich nichts drauf habe? Und in Wirklichkeit, aber natürlich bin ich qualifiziert und alles ist völlig normal, aber dass man sich selber einredet, ich bin ein Hochstapler und die anderen haben es nur noch nicht gemerkt und dadurch natürlich sich einen unglaublichen Stress macht. Das finde ich irgendwie faszinierend. Also mir ist das vollkommen fremd. Hast du schon mal solche Ideen gehabt? Also zum Beispiel, wenn du in Madrid sitzt da in einer Vorlesung und denkst, wann merken die anderen, dass ich eigentlich nichts verstehe?
Also ja, ich kenne dieses Gefühl in dem Zusammenhang, dass ich schon, also in meiner Bachelorzeit, in meiner Schulzeit, mir schon oft dachte, so wenig wie ich mache, muss es doch irgendwann auffliegen. Also weißt du, dass irgendwann jemand kommt und so sagt, wir checken, dass du wirklich nichts tust und deswegen Pech gehabt. Aber ist irgendwie nie gekommen. Ich kenne das Gefühl schon und auch, wie ich gesagt habe, als ich jünger war, dass ich auch mal so das Gefühl hatte, ich war jetzt aus Versehen, wurde ich da als hochbegabt eingeordnet und stimmt gar nicht. Oder die anderen merken so, oh Gott, du bist eigentlich doch nicht so schlau und so. Und ich finde, damit einhergeht auch manchmal so dieses, so dass ich die Sorge habe, dass ich irgendwie beweisen musste, wie hochbegabt ich wäre. Oder zum Beispiel im Studiengangskontext, wenn ich jetzt da in der Gruppenarbeit bin und alle sind 25 und ich bin dann 19, dass ich so das Gefühl habe, ich muss beweisen, dass ich das quasi verdient habe, auch da zu sein, weil ich sonst dieses Imposter-Syndrom bekomme. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass das zeitweise ist und nicht ständig, auch nicht oft und mich das nicht mein Leben lang begleitet, weil ich glaube, das kann schon sehr, sehr an einem nagen, sowas.
Ja, das ist ein Dauerstress.
Ja.
Ich habe einfach, weil ich es interessant fand, so ein bisschen recherchiert und gelesen und zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung zum Stichwort Impostor, da ploppten gleich so 10 Artikel auf darüber, also es scheint wirklich ein Thema zu sein, wo auch gesagt wurde, dass überproportional oft zum Beispiel Leute betroffen sind, die aus einem nicht akademischen Haushalt kommen, also die studieren und in gute Jobs reinkommen, aber eben nicht diese akademische oder bürgerliche Erziehung genossen haben. Und die dann ständig das Gefühl haben, so wie du gesagt hast, sich beweisen zu müssen. Und immer so ein bisschen die Angst haben, nicht qualifiziert zu sein und aufzufliegen und so.
Ja.
Oder auch anderes Beispiel, also Leute mit Migrationshintergrund. Ich habe so eine Geschichte gelesen von jemand, der bei Mercedes, glaube ich, da gearbeitet hat, in einer verantwortlichen Position, hat studiert und alles. Und der aber immer dann unter dem Stress stand, dass ihm von seinen Eltern wahnsinnig viel abverlangt wurde. Also er wurde sehr gepusht, hier, du musst das machen und dies machen und der immer das Gefühl hatte, das nie erfüllen zu können oder das nie erreichen zu können. Und die Reaktion war dann oft oder öfter so, wie sie da geschildert war, dass die Leute wahnsinnig viel gearbeitet haben, einfach um diese Anforderungen irgendwie zu erfüllen, was natürlich dann am Ende unmöglich ist. Die Latte liegt dann immer noch höher. Es gibt, glaube ich, sehr wenig konkrete Zahlen, wie oft das vorkommt. Also das ganze Gebiet ist, soweit ich das gesehen habe, relativ unerforscht. Aber es scheint häufiger vorzukommen, als man denkt.
Ich meine, ist natürlich auch schwer abgrenzbar, weil ich glaube, dass es schon so ein gesundes Maß an Selbsthinterfragung gibt und auch in diesem Kontext und dass man sich Gedanken darüber macht, ja, habe ich das jetzt verdient, auch weil man sich ja einfach einordnen möchte. Ich glaube, das ist einfach sehr schwer, dies abzugrenzen und dann wirklich zu sagen, ja, du hast jetzt das Imposter-Syndrom, weißt du, das ist halt auch wieder so eine Frage von, muss man das jetzt unbedingt labeln und ab wann ist es wirklich krankhaft und so, weißt du?
Ja, ich denke mir, wenn du da richtig drin steckst, also dass du, was weiß ich, nachts unruhig schläfst oder dir Gedanken machst,
ja,
wer guckt mich komisch an und so, dann brauchst du wirklich Hilfe, ne? Alles andere, dass man mal an sich zweifelt oder irgendwie denkt, eigentlich bin ich null schlau und das hat nur noch keiner gemerkt und das Testergebnis, da muss was verwechselt worden sein.
Ja.
Als Kind bei der Geburt vertauscht oder was weiß ich. Das hat ja jeder mal, wie gute Tage, schlechte Tage.
Und auch ehrlich gesagt, das ist gut und ich finde es sehr gesund, dass man mal an sich zweifelt und ich finde, das soll so, weil ansonsten ist halt genau dieses Gegenteilige, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass man halt arrogant wird und sich überhaupt nicht mehr hinterfragt und einfach davon ausgeht, ja, ich bin sowieso der Nabel der Welt wegen meinem IQ. Weißt du, also ich finde, da ist die bessere Wahl definitiv ab und zu mal ein bisschen zu zweifeln.
Ja, das stimmt. Wer übrigens auch noch, nach dem, was ich mir da angelesen habe, für so Impostor-Syndrom-Geschichten gefährdet ist, das sind Perfektionisten. Also Leute, wo alles 100% oder besser noch 150%ig sein muss. Und wenn du so tickst, dann bist du ja im Prinzip nie wirklich zufrieden. Auch nicht mit dir. Weil irgendwas ist immer schief.
Ja.
Ist doch klar. Und dann kannst du auch in so eine Spirale kommen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, damit einhergeht ja auch, dass man dann irgendwann anfängt, so seine eigenen Leistungen zu relativieren. Also dann hat man irgendwie so seinen Selbstperfektionismus ausgelebt und es ist wirklich nahezu perfekt. Und dann sagt man doch nur, ach, es war ja gar nicht so wild. Ist ja gar nicht so toll. Weißt du, dass dann das auch noch dazu kommt und dann, wie du sagst, irgendwann ja. geht das schon in so eine, wie so eine Spirale, ja.
Wir zwei Laienpsychologen hier.
Ja, ja.
Wie ist denn deine Selbstwahrnehmung? Du hast ja eben schon gesagt, eigentlich positiv und zumindest nicht überheblich.
Für mich ist es halt einfach nur wichtig, ich kann mir meiner Intelligenz bewusst sein und auch sicher sein, aber es ist für mich sehr wichtig, dass ich nicht stolz darauf bin. Und so wie gesagt, das ist halt einfach ein Potenzial, aber das, was ich daraus mache, ist ganz allein meine Sache. Und ich finde, ich kann dann auf die Sachen stolz sein, die ich daraus tue. Aber selbst, also jetzt zum Beispiel, klar bin ich schon ein bisschen stolz darauf, dass ich hier jetzt mit 19 schon Master mache, aber mir ist es auch wichtig, das jetzt nicht überzubewerten. Da bin ich dann eher stolz drauf, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eine gute Freundin für alle meine Freunde bin oder eine gute Tochter bin oder empathisch bin oder weißt du, solche Achievements, sage ich jetzt mal, sind mir wichtiger und auch für meine Selbstwahrnehmung entscheidender als jetzt, super, dein IQ. Ne? Also wie geht's dir denn da?
Mit der Selbstwahrnehmung?
Ja.
Ach, ja, also eigentlich, ich muss jetzt gerade ein bisschen nachdenken, weil die verändert sich ja auch mit dem Alter. Also ich habe mich mit 20 oder 30 völlig anders selber wahrgenommen und eingeschätzt als jetzt. Also ich bin jetzt zum Beispiel wesentlich gelassener oder ausgeglichener. Früher habe ich viel mehr ja auch mit mir selber gekämpft und auch mit meinem Drumherum. Lag natürlich auch so Arbeitssituation und Job finden und das alles so bewältigen und Beziehungen und diese Kämpfe, die gibt's so nicht mehr. Wenn du in solchen Kämpfen oder in solche Probleme verwickelt bist, fühlst du dich natürlich auch nicht immer so wie der Superheld. Ist ja klar, kriegst ja auch Absagen und es läuft nicht alles so, wie man möchte und man muss mit Niederlagen zurechtkommen. Ich denke so im Großen und Ganzen, ich empfinde mich nicht als überheblich, nicht als arrogant, obwohl manche Leute sagen mir das nach. Ich bin halt manchmal ein bisschen dickköpfig, so. Aber nicht derjenige, der jetzt anderen unbedingt sagt, wie die Welt sich dreht oder wie irgendwas zu sein hat. Da kann ich mich, glaube ich, inzwischen ganz gut zurücknehmen und sag dann, mach mal, solange ich so meinen Kram für mich so erledigen kann, wie ich will und so meine kleinen Verrücktheiten ausleben kann, ist das alles okay. Mhm.
Zu dem, was du gesagt hast, dass andere manchmal sagen würden von dir, dass du arrogant wärst. Ich finde, das ist so eine interessante Sache, weil manchmal denke ich mir, also zum Beispiel meine Mutter, wenn die irgendwie was sagt und dann sagt sie, ah ja, ich will aber nicht arrogant sein, dann denke ich mir immer so, ja, aber du bist halt geil. Was ist, also so, das ist nicht arrogant, das ist einfach nur ein Fakt. Zum Beispiel, wenn du jetzt einfach sagst so, ja, keine Ahnung, ich bin da und da richtig gut drin, ne, oder ich kann es einfach viel besser als die meisten anderen. Warum wird es dann als arrogant abgestempelt? Nur weil das einfach entweder stimmt oder weil du halt einfach selbstbewusst in dem Sinne bist, dass du es weißt, dass du darin sicher bist, ne? Ich finde, es geht dann auch immer viel zu schnell, dass wir Sachen runterspielen, aber wenn man mal einfach was positiv wertet und das gar nicht mehr überspielt, dass man dann direkt irgendwie ein arrogantes Arschloch ist, finde ich schade manchmal, dass wir uns da immer so selber auch beschneiden. Kurzer Kommentar.
Ja, das stimmt, ne, das stimmt, da ist was dran. So von wegen, dass ich mich in Sachen, wo ich weiß, ich kann sie gut, oder auch in Sachen, wo ich weiß es besser, gibt's ja auch.
Genau.
Du sitzt irgendwo in irgendeiner Gruppe und es wird irgendwas diskutiert, es wird nach irgendeiner Lösung gesucht und du weißt nach 3 Minuten genau, wie die Lösung auszusehen hat, aber es wird noch eine halbe Stunde hin und her gedreht. Das ist immer so eins meiner Lieblingsbeispiele.
Ja.
Und wo man am liebsten sagen möchte, Leute, wir können uns das hier sparen, wir machen das so und so und so und so und alles ist gut. Dann bist du natürlich das arrogante Arschloch oder der Besserwisser, den keiner will. Und dann einfach zu sagen, komm, ist okay, ich weiß es, ich mache es und ich höre mir das an. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn ich bestimmte Sachen kann und irgendeiner will mir erzählen, wie man es besser macht, dann auch einfach mal zu sagen, komm Junge, ich weiß es besser, spar dir das.
Genau, und ich frage mich dann auch so, warum ist es was super Tolles, wenn man bescheiden ist, aber was super Schlechtes, wenn man arrogant ist, weißt du? Sowas, das finde ich dann, das legt auch schon wieder die Weichen für so Dinge wie Imposter-Syndrome, wenn man ja schon davon ausgelegt ist, dass man auf jeden Fall das, was man macht, ein bisschen schlechter bewerten muss, als es eigentlich ist, damit man noch schön bescheiden ist.
Ja, das stimmt.
da legt man sich auch irgendwie manchmal so ein bisschen, schaufelt man sich das eigene Grab. Also es gibt auch Leute, die sind einfach arrogant und es ist einfach schlecht und die bewerten sich einfach über. Aber davon reden wir jetzt nicht, sondern es geht darum, dass man auch einfach mal ehrlich sagen kann, ja, man kann das gut.
Ja, und dass die Welt voll ist von arroganten Idioten, ich meine, das ist klar.
Ja.
Ich höre, also mit Impostor und so hast du nicht wirklich was zu tun. Es hätte mich jetzt auch gewundert.
Wie gesagt, zeitweise, aber da denke ich auch ehrlich gesagt, es sind so diese Dinge, die einfach ganz normal sind, vor allem wenn man Teenager ist oder in der Pubertät ist. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht mal zwischendrin kurz an sich gezweifelt hat.
Also nein.
Da ist es einfach, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Und die depressiven Phasen, ich glaube, da kommt kaum jemand drum rum. Ja, so ein Selbstbewusstsein, das gibt's wahrscheinlich nicht. Ja, ist interessant. Mhm. Vor allen Dingen eben im Zusammenhang, wenn du weißt, ich kann gar nicht schlecht sein oder blöd sein, weil ich habe ja hier meinen Test bestanden.
Ja.
Ja. Wie gut, dass es den Test gibt.
Ja, ja. Ich hatte noch einen anderen Gedanken.
Bitte.
Und zwar dieses Problem mit den Vergleichen. Das ja, wenn wir jetzt zum Beispiel hier unter Mensa sind, alle ein IQ von über 130 haben und man dann anfängt, sich irgendwie versuchen einzuordnen oder zu messen, dass man ja absolut von 12 zerstört sein muss, wenn man so weiß, oje, was ist denn hier, keine Ahnung, ich habe nur in Anführungszeichen 131 und wahrscheinlich haben so viele andere mehr als ich, dann bin ich ja ganz schlecht. Ich habe diesen Gedanken zum Beispiel mit meinem kleinen Bruder, weil ich habe einen höheren IQ als er, aber er ist auch hochbegabt so. Und dann hat er oft das, dass er irgendwie sagt, ja, der ist ja nicht intelligent, ich bin die Intelligente, der ist, also er spielt wirklich seine Fähigkeiten extrem runter. Und oft denke ich dann daran, wow, der arme Junge, was der für eine verzerrte Baseline hat. Oder also generell, also ich denke auch wir, was wir für einen verzerrten Maßstab haben, von was überhaupt normal ist und wo wir da mitschwimmen, was natürlich auch zu so vielen Selbstzweifeln führt. Das wollte ich auch nochmal angesprochen haben. Ob das bei dir vielleicht auch so war, dass du meinst, ja, du bist ins Gymnasium gekommen, hast dann die Klasse übersprungen. Und zwar deine Eltern waren ja nicht Akademiker, aber ja alle in deinem Umfeld dann schon. Hat das was dann geändert, als du dann plötzlich verändert einen Maßstab hattest an deiner Selbstwahrnehmung?
Ja, schon. Und das war auch nicht einfach.
Mhm.
Ich bin ein richtig klassisches Arbeiterkind und war da natürlich umgeben von Ärztetöchtern und Rechtsanwaltssöhnen und so weiter. Man war natürlich auch bei denen zu Hause und habe gesehen, wie die gelebt haben und aufgewachsen sind. Und das war für mich schwierig, das so zu sehen. Ich war, ja, wenn ich mich so im Nachhinein erinnere, da durchaus auch neidisch oder stand zum Teil staunend davor, was sie sich leisten konnten, wie die lebten, wie die Wohnungen ausgestattet waren. Im direkten Umgang hat das nichts ausgemacht. Das Gefühl war, ich komme von woanders her und ich bin irgendwo in irgendeiner Weise auch anders. Doch, das war sehr stark. Gerade so in der Pubertät, das war so die Zeit. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe mehr oder weniger mein Ding gemacht und hatte das, was mich interessierte. Also es war nicht nur Fußball, aber hauptsächlich Fußball. Und ich konnte mich ausleben. Es kam dann auch hinzu, ich habe dann relativ schnell gemerkt, die haben zwar mehr Geld oder mehr Status oder Vater hat Abitur oder eine Praxis oder sonst irgendwas, aber die kochen halt auch nur mit Wasser. Und da sind auch ganz schöne, ganz schöne Flachflieger dabei. Also das ist mir dann ja.
Geiles Wort, ja.
Ja, das ist mir dann halt auch aufgefallen und dann war so das, naja, ich sag mal, das angekratzte Selbstbewusstsein dann auch ein bisschen wiederhergestellt. Wobei ich zu der Zeit super schüchtern und super zurückhaltend war und auch sehr, ja nicht ängstlich, aber mich so am Rande fühlte. Das weiß ich schon. Naja, das ist eben, dass sich das entwickelt.
Ja.
So ein Selbstbewusstsein oder auch so ein gewisses Ausgeglichensein.
Ja.
Spannendes Thema. Wobei so richtige Impostor-Geschichten, also dass ich irgendwo im Job gesessen habe und gedacht habe, ich kann gar nichts oder ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tue und hoffentlich merkt's keiner. Also das, nee.
Kennst du nicht.
Das, das kenne ich überhaupt nicht. Gott sei Dank. Weil das stelle ich mir schrecklich vor.
Glaube ich auch.
Ja. Sind wir durch mit unserem Thema für heute?
Ich habe noch eine Kleinigkeit, weil wir das jetzt so oft benutzt haben, das Wort Selbstbewusstsein. Und ich finde es so spannend, weil eigentlich heißt ja Selbstbewusstsein einfach nur, dass man sich seiner bewusst ist. Und wir nehmen das so oft als was, dass man halt seine Fähigkeiten fast schon ein bisschen in die arrogante Richtung, weißt du? Obwohl für mich an manchmal Selbstbewusstsein, wie ich es verstehe, ein bisschen anders ist, als man es oft verwendet. Also ja, okay, dieser Gedanke, der führt jetzt gerade zu nichts, aber ich finde einfach...
Erzähl.
Ja, nee, der Gedanke führt zu nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will.
Irgendwas über Selbstbewusstsein.
Ja, das kannst du rausschneiden.
Ich habe keine Idee, wo du hin wolltest. Aber
nee, das kannst du mal lieber rausschneiden. Ich habe keine Kommentare mehr.
Gut, dann können wir langsam in die Schlussrunde einbiegen. Aber ich habe noch was anderes, was wir neu eingerichtet haben. Kleine Vorrede dazu. Wir machen unseren Podcast ja jetzt schon ungefähr 1,5 Jahre. Und das macht viel Spaß und wir plaudern ja gern zusammen und laden gerne Gäste ein und alles. Aber es steckt natürlich auch eine Menge Arbeit dahinter und eine Menge Zeit. Und wenn wir ehrlich sind, standen wir auch so 1-2 Mal an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ist das nicht too much und so weiter. Ist ja so. Und an alle, die uns zuhören und uns mögen und möchten, dass wir weitermachen, ihr könnt uns unterstützen in der Art, dass ihr uns einen Kaffee spendiert. Nicht wirklich natürlich, außer wir treffen uns zum Beispiel beim JT in München.
JT heißt Jahrestreffen für alle Nicht-Mensaner.
Auf dem Jahrestreffen. Wobei, wenn diese Folge erscheint, ist das Jahrestreffen vielleicht schon vorbei, aber wie dem auch sei. Also, Prinzip ein Kaffee spendieren. Es gibt nämlich eine wunderbare Webseite, die heißt buymeacoffee, zusammengeschrieben.com. Also buymeacoffee.com und da sind wir auch drauf und man erreicht uns buymeacoffee.com/130 und mehr.
Verlinken wir auch in den Shownotes.
So, und auf dieser Seite kann man uns virtuell einen Kaffee spendieren, sprich 1, 2, 3, 4, 5 Euro uns zukommen lassen, damit wir das, was wir hier tun, auch in gewisser Weise honoriert kriegen. Es kommt auch hinzu, ich meine, wir stecken hier nicht nur Zeit und Arbeit rein, sondern es kostet ja auch Geld, weil die Software kostet Geld, die ganzen Sachen hier, Mikrofon und sowas, wir angeschafft haben. Und wir dachten, wir machen das einfach mal. Wir betteln euch an. Und
Quatsch, sag das nicht so. Na,
doch, so ist es ja. Also wer meint, er könnte uns da was Gutes tun, wir freuen uns, wir erhoffen nicht, dass wir jetzt da uns ein Zusatzeinkommen schaffen, aber es ist so als kleine Geste. Ich habe die Seite zufällig entdeckt und habe uns da einfach mal angemeldet und das mal ausgefüllt und ich dachte, ach komm, kann man mal machen und mal gucken, was passiert.
Ja.
Und zusätzlich wollte ich noch sagen, Entschuldigung, ich quatsch wieder so viel. Schreibt uns eure Kommentare. Wir freuen uns jedes Mal, also wenn wir was hören, wie ihr zu dem Thema denkt oder was ihr überhaupt zum Thema Hochbegabung sagt, auch was ihr an Themenvorschlägen habt für uns.
Das wollte ich gerade auch sagen. Ja, neue Impulse, falls irgendwas ist, einfach schreiben an 130undmehr@web.de.
Genau. Alle Kontakte stehen natürlich auch weiterhin in den Shownotes und so weiter und so weiter.
Genau.
So, buymeacoffee.com. Das ist meine neue Lieblingsseite. Ich werde jetzt jeden Tag gucken, ob da irgendeiner einen Euro geschickt hat. Und die ersten drei, die werde ich anrufen oder sonst wie versuchen zu kontakten. Weil, also das
oh je.
Ja, weil ich finde sowas... Das fände ich großartig, wenn irgendwo aus dem großen Mensa und sonstigen Dunstkreis irgendeiner kommt und sagt, komm, dem schicke ich 2 Euro rüber. Da kann er sich einen Kaffee kaufen. Lina, sag, was noch zu sagen ist.
Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Falls das ist, ihr erreicht uns 130undmehr@web.de, auf Instagram 130undmehr, jetzt auch über buymeacoffee.com, da kann man auch Kommentare schreiben übrigens, falls ihr diese Art der Kommunikation befürwortet. Genau, und ansonsten, den Rest findet ihr in den Shownotes und wir sehen uns ganz bald wieder. Es war mir eine Freude.
Es war mir eine große Freude. Alles Gute in Madrid, hoffentlich wird es auch Frühling.
Ja, ich hoffe bald, aber ich gehe davon aus, 2 Wochen sind wahrscheinlich 30 Grad dann.
So schöne Spanien. Also, tschüss Lina, bis zum nächsten Mal.
Tschüss Erwin.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Hier noch einige Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Lina und ich sind beide Mitglieder beim Mensa, der größten Vereinigung von Hochbegabten weltweit. Insgesamt gibt es auf der Welt rund 250.000 Mitglieder, in Deutschland sind es knapp 20.000. Das Besondere an Mensa ist, man kann dort nur Mitglied werden, wenn man einen nachgewiesenen IQ von 130 oder höher hat, daher der Name unseres Podcasts. Das Besondere an uns beiden ist, Lina ist 20 Jahre, ich bin 68 Jahre alt. Wir sehen also das Thema Hochbegabung unter sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten und unter sehr unterschiedlichen Perspektiven. Wir sprechen über Familie, über Freunde, über Eltern, über Schule, über Späterkannte, eben über den ganzen Kosmos, was Mensa gerade ausmacht. Und wir holen uns von Zeit zu Zeit Gäste dazu, die aus ihren Erfahrungen berichten oder uns mit ihrer Expertise bereichern. Das Ganze passiert ehrenamtlich. Wir machen das aus Spaß und aus Interesse am Medium und freuen uns über Reaktionen, über Kommentare in jeder Hinsicht, über Kritik. Wir sind erreichbar per Mail über 130undmehr@web.de und man findet uns auf Instagram unter 130undmehr. Außerdem, da wir das Ganze ehrenamtlich machen, und es natürlich sehr viel mehr Zeit kostet als erwartet und wir auch alles, was es zu finanzieren gibt, selbst von unserem eigenen Geld bezahlen, haben wir eine kleine Seite eingerichtet auf der Webseite buymeacoffee.com. Dort kann man uns virtuell einen Kaffee oder auch zwei spendieren. Man findet uns dort auf buymeacoffee.com/130undmehr. Wir freuen uns über jede Unterstützung, über jede Zuwendung, werden jeden, der uns einen Kaffee spendiert, loben und preisen und hoffen einfach, dass es euch gefällt und ja, dass ihr dabei bleibt und uns Anregungen gibt, Kritik gibt und uns hoffentlich weiterhin unterstützt. Vielen Dank.